Der Lust auf Vegan Podcast. Von und mit Erik Hübner.
So wie versprochen, die nächste Folge Xond Forum Talks, und zwar auch wieder mit Björn Muschinski. Mit dem habe ich am Sonntag spontan nochmal ein zweites Gespräch geführt, weil wir am Samstag einfach nicht fertig wurden. Das könnt ihr euch in dieser Folge anhören. Viel Spaß. Ja, wir haben uns spontan entschlossen, quasi, weil der Björn war gestern auch schon hier und wir sind irgendwie überhaupt nicht fertig geworden. Ja, wir haben irgendwie gefühlt noch 100 Themen offen gehabt. Deswegen haben wir gesagt, wir machen heute einfach mal weiter, in Anführungszeichen, spontan, ja. Ganz spontan. Ja, also vorstellen, ich stelle ihn jetzt trotzdem mal vor für die anderthalb, die ihn dich nicht kennen. Björn Muschinski, du bist ja vegan, also ich lese so oft Vegan-Koch, aber das ist ja bei dir eigentlich gar nicht so die richtige Bezeichnung. Das ist bei dir gar nicht so die richtige Bezeichnung, weil du viel mehr machst als in Anführungszeichen nur kochen. Du hast viele tolle Kochbücher. Nein, aber du bist viel mehr. Also was ich bei dir immer extrem spannend finde, ist dieses, da reden wir jetzt auch noch mal ein bisschen genauer drüber, dass du eben in, ich sag mal, Mensas, Kantinen und so weiter gehst und dort ja vor Ort auch, also die kommen nicht zu dir, sondern wirklich vor Ort eben mit Köchen sprichst, und das hast du auch schon gesagt, nicht nur kochst mit denen, sondern ja auch ein richtiges Coaching machst. Das heißt, der erste Tag, das kannst du jetzt gleich mal richtig erzählen, ist ja eigentlich erstmal Theorie und dann kommt erst das Kochen.
Ja, es hat einen ganz einfachen Hintergrund. Ich arbeite mit Profis. Was bedeutet, das sind Menschen, die ja kochen können. Und in dem Moment muss ich denen ja nicht erklären, wie sie kochen müssen, sondern ich muss ihnen einfach nur erklären, warum sie das so kochen sollten oder warum sie vegan kochen sollten. Weil es ist ganz oft, dass sie gar nicht verstehen, dass Menschen kein Fleisch essen, keine Milch trinken oder irgendwelche anderen tierischen Produkte essen. Und dementsprechend geht es mir darum, dieses Bewusstsein zu schärfen, weil ich denke mir, ihr kennt das alle, wenn ihr etwas machen müsst, es aber nicht versteht, habt ihr halt die Problematik, ihr macht das halt so mit einem gewissen Widerwillen. Also es ist immer so, es schwingt immer mit so in dem Moment, warum soll ich das machen? Das ist doch totaler Blödsinn. Und für mich ist ganz, ganz wichtig, dann in dem Moment erstmal überhaupt diese Hürde zu überschreiten und zu sagen oder zu erklären, warum Menschen sich überhaupt für eine vegane Lebensweise entschieden haben. Und das Tolle daran ist, dass ich nicht nur das Verständnis von diesen Köchen bekomme, sondern oft auch halt im Nachhinein sozusagen das Denken anrege. Und das ist eben gerade bei solchen Köchen oder generell bei Köchen sehr, sehr interessant, weil ich natürlich immer wieder sage, Jungs, wacht bitte auf. Wir sind eigentlich verantwortlich, wir haben eine Verantwortung gegenüber unserem Kunden. Wir haben jetzt keinen Eid geschworen, aber wir haben ja den Beruf gewählt, um in dem Moment halt unserem Kunden was Gutes zu tun. Was interessant ist, dass sich kaum ein Koch wirklich mit dem Thema Qualität oder was heißt kaum, also es wächst gerade, aber es ist wirklich so, dass gerade in den großen Kantinen kaum ein Koch sich darüber Gedanken macht, was überhaupt verarbeitet. Das ist so ein bisschen, wir kriegen von oben halt die Produkte, wir kriegen halt vorgesetzt, in welche Richtung das gehen soll, aber darüber hinaus so wirklich zu sehen, okay, qualitativ geht das gar nicht, wir müssen was verändern, hat man wirklich selten, weil sie halt kaum auch eine Chance haben. Und das ist für mich ganz wichtig, einerseits die Köche zu erreichen, natürlich aber auch die Geschäftsführung zu erreichen, generell dieses Bewusstsein zu schärfen für eine gute Qualität, für in dem Moment wirklich was halt eben langfristig nachhaltig dann funktioniert, weil es ist ja eine Gesundheitsprävention. Wenn ein Unternehmen, ob das jetzt ein großes Unternehmen ist, kleines Unternehmen ist oder Studierendenwerke, schlechte Nahrungsmittel anbietet, schlechtes Essen anbietet, dann geht das immer wieder zulasten der Gesundheit. Also einerseits der Konzentrationsfähigkeit bei Studierenden, aber eben auch natürlich halt der Arbeitsfähigkeit der Mitarbeiter. Und es ist bei Großunternehmen immer so schön, dass dir wirklich gesagt wird, okay, nach dem Mittagessen brauchen wir eh nicht anrufen. Wir sind eh nicht erreichbar. Ja, weil dann einfach in dem Moment ja die Verdauung einsetzt, ja, und wir so dieses tolle, wunderbare Fresskoma haben, und in dem Moment hat eben das lange gedauert, bis wirklich dieses schwere Essen verarbeitet ist und der Körper wieder leistungsfähig ist. Und das ist sehr spannend, wenn man da eben in diese Kerbe schlägt, also nicht dieses Ethik, Moral, wir müssen sonst was, sondern wirklich das Thema Effektivität, Leistungsfähigkeit und natürlich in dem Moment auch halt eben das Thema Gesundheit.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Vor allem jetzt, wenn man mal von einem Unternehmen oder so ausgeht. Ich sag mal, klar, wenn, was auch der Bär gesagt hat, wenn du natürlich jetzt jemanden, einem Chef, sage ich mal, CEO, was auch immer, sagst, ich kann dir mit einer Veränderung in der Küche irgendwie deine Effektivität steigern. Ich meine, spätestens dann bekommst du ja jemand, aber hast trotzdem im Nachgang natürlich, ich meine, die ethische, gesundheitliche Umwelt, also die kommt ja immer mit dazu letztendlich. Also nur, du schlägst ja einen anderen Weg ein.
Jetzt kann ich mir allerdings ja nur vorstellen, jetzt hast du vielleicht die Mensa in Heidelberg ist ein tolles Projekt von dir zum Beispiel, oder also von der Uni Heidelberg oder auch von der Geschäftskantine, was auch immer. Jetzt hast du vielleicht den Koch überzeugt, aber ich meine, dann hast du ja, kann ich mir gut vorstellen, noch mit viel mehr Hürden zu kämpfen. Also die eine Variante ist, weiß ich nicht, ein Chef kommt aus dem Urlaub, hat vielleicht mal irgendwie 2 Wochen vegan, fühlt sich besser, hat abgenommen, geht jetzt zum Koch und sagt, du musst jetzt vegan. Das hast du eben schon gesagt. Dann kommt ein Jahr später und sagt, jetzt musst du Low Carb, dann musst du High Carb, dann musst du das, dann musst du das. Aber jetzt hast du vielleicht den Koch begeistert. Wie machst du es dann mit dem Rest? Das ist ja schon irgendwie dann wieder fast eine unternehmerische Herangehensweise. Also wie kriegst du alle in ein Boot, sage ich
mal. Also eigentlich ist das so ein Selbstläufer. Ich sage immer so gerne, ich bin froh, dass ich keine Staubsauger verkaufen muss, könnte ich auch, aber ein Staubsauger ist ein Staubsauger. Wenn ich jetzt jemandem was Geiles, Veganes zubereite, dann erreiche ich ihn einerseits auf der kulinarischen Ebene, aber ich erreiche ihn in dem Moment auch auf der Wohlfühlebene. Und das ist das Schöne an der veganen Küche, wenn sie natürlich halt eine gute vegane Küche ist, dass wir den Menschen ja gar nicht groß erreichen müssen, weil das Essen erreicht den Menschen ja selber. Und bei jungen Menschen habe ich ganz oft so, dass, ja, also ich habe jetzt nichts in der Veränderung gemerkt, also als ich mich jetzt sozusagen umgestellt habe, weil es so ein ethisch-moralisches Thema war oder halt der Körper generell relativ gesund war. Aber gerade bei älteren Menschen, also gerade auch bei Menschen, die im Büro sitzen, aber eben auch Leistung bringen müssen am Band und so weiter, erlebt man ganz oft, und das habe ich zum Beispiel bei Daimler gehabt, dass sie so ein bisschen Bauchschmerzen hatten, weil das war ein Wirt am Rhein, das war Daimler Trucks, und die haben gesagt so, boah, ja, aber wir haben ja nur so Bandarbeiter, die müssen ja viel Leistung bringen. Da habe ich gesagt so, ey Leute, Proteingehalt von dem veganen Gericht ist weitaus höher als das vom Fleisch, ja, dann natürlich auch die Verdauung ist viel, viel besser, die Regenerationsphase ist viel, viel kürzer, das bedeutet für den Körper halt viel, viel besser, so, und die haben es ausprobiert und nach 1,5 Jahren haben die festgestellt, dass die Jungs und Mädels vom Band das angenommen haben, weil sie gemerkt haben, dass es ihnen damit besser geht, dass sie genau die gleiche Power haben, dass es ihnen aber körperlich, also von der Verdauung her viel besser geht, und dementsprechend wurde das dann umgesetzt. Und das ist so, ich sage immer ganz gerne, ich setze Impulse und alles andere funktioniert von alleine.
Okay, also so nach dem Motto, wenn es dann mal läuft, dann läuft es, aber genau. Es muss erst mal laufen.
Es muss laufen, und ja. Da müssen natürlich halt die Köche, genau, ja. da muss angesetzt werden, weil es ist ja wirklich so, wenn ich keinen Bock darauf habe und meine negative Energie dort mit reinsetze, das kriegt natürlich derjenige mit. Wenn dann zum Beispiel jemand am Pass steht, ja, und das Essen rausgibt und sich dann schon negativ äußert darüber, bringt nichts. Ja. Ja. Und ich hatte jetzt in Wirth, hatte ich das Glück gehabt, dass der Steffen Stadler, der Chefkoch, so begeistert war von dem Ganzen, dass er nicht nur sein komplettes Küchencrew verarscht hat und gesagt hat, hey, koste mal, ich habe was Geiles gekocht. Und die dachten alle, das ist Fleisch, und es war kein Fleisch, und er sich immer darüber köstlich amüsiert hat. Er hat sogar die Geschäftsführung, den Betriebsrat verarscht, indem er gesagt hat, ey, wir haben extra einen Koch aus dem Osten, der hat für euch gekocht, kostet das mal. So, und dann haben sie gegessen, dann stand da eine Tellerrückgabe, und dann hat er gefragt, und wie war's? Ja, war super lecker. Ja, hat man nicht gemerkt, dass kein Fleisch drin war. Und dann guckten die ihn an und sagten so, wie, da war jetzt kein Fleisch drin gewesen. Dann meinte ich, ja, habt ihr vielleicht nicht mitgekriegt, aber es war ein veganer Koch. Und in dem Moment merkt man halt, dass die Begeisterung von diesem einzelnen Koch natürlich auch eben zu den Leuten überschwappt. Und in dem Moment die Leute auch diese Glaubwürdigkeit haben. Also dass in dem Moment dann kommt so dieser positive Effekt. Und genau das ist es, was wir brauchen. Wir müssen die Leute positiv begeistern.
Absolut, ja. Das ist ja auch das immer, ich philosophiere auch immer gerne so ein bisschen vor mich her, aber es gibt auch nicht auf alle Fragen im Leben eine Antwort. Jetzt bist du ja auch gerade an Köchen viel näher dran. Du hast selber erfolgreiche 1, 2, 3, 4, 5 Kochbücher mindestens. Das 6. reden wir auch gleich noch drüber, ist schon wieder in Planung. Ich frage mich immer, wenn ich jetzt so im Bekanntenkreis jemand habe, der zu mir sagt so, naja, und ich esse gern Fleisch und so, dann sage ich so, okay, das ist so. Aber ich denke mir immer, bei jemand, der sich halt mit Lebensmitteln befasst, also wie jetzt zum Beispiel ein Koch, ist das dann irgendwann so eine Art Betriebsblindheit oder Desinteresse? Also es sind nicht alle so, wir wollen jetzt nicht alle in einen Topf stecken. Aber wo kommt da, also ich frage mich immer, warum ist da nicht so der Reiz mal da, das zumindest mal auszuprobieren? Oder ist es der Druck von außen, oder kriegst du das mit?
Es hat weniger mit Druck von außen, sondern es hat mit gesellschaftlichen Zwängen zu tun von meiner Seite. Okay. Also es ist wirklich so, wenn du selbst das nicht lebst, wenn du selbst nicht dahinter stehst, wirst du es auch nicht machen. Ja, das ist so bei Köchen, man geht in die Lehrzeit, man hat sozusagen so seine Jahre, in denen man halt eben noch Sachen aufnimmt, wo man noch offen ist. Aber spätestens nach einem bestimmten Zeitpunkt sagt man halt so, ich habe jetzt meine Range an Produkten. Ich weiß, was kommt gut an, was schmeckt, was funktioniert, wie kann ich das kombinieren und so weiter. Und ganz oft ist das so, dass, also ich sage jetzt mal ganz salopp, 80-90% der Köche bleiben irgendwann stehen. Und sagen so, ich habe meine Produkte, ich weiß, dass sie super sind und dann wird nicht über den Tellerrand geschaut. Und es gibt wenige kreative Köche, die sich immer wieder neu erfinden, die dann immer wieder halt eben in die Materien reingehen, die neu kommen und da halt eben ihren Background erneuern und was Neues finden. Und dementsprechend gerade in den Gemeinschaftsverpflegungen ist es eher so der Druck von oben. Wir müssen was machen, wir müssen das machen, was die Masse mag. Und deswegen läuft immer noch Schnitzeltag, deswegen läuft immer noch Currywursttag und so weiter. Pommes laufen immer ohne Ende. Und das ist halt so, wir haben natürlich keinen Auftrag, keinen Bildungsauftrag gegenüber dem Kunden. Den haben wir nicht. Obwohl wir aber eben darauf achten müssten, sage ich mal ganz salopp, dass wir dem Kunden was Gesundes geben. Genau, aber wenn der Kunde es nicht möchte, ja, das ist halt auch ganz oft gewesen, dass Kunden dann jemand gesagt haben, nö, warum soll ich das jetzt essen? Und da ist es aber so dieses Fingerspitzengefühl. Wie können wir dem Kunden etwas verkaufen, was gesund ist, was lecker ist, was er im ersten Moment aber ablehnen würde, wenn er wüsste, was es ist. Und das ist auch so der Punkt, was ich ja gestern gesagt habe, dass ich sehr selten mit dem Vegan-Thema hausiere. Ja, ich bin auch kein Freund vom Veggie-Day, ich bin kein Freund von, wir machen eine vegane Aktionswoche, sondern wir machen eine Nachhaltigkeits- oder eine Gesundheitswoche, wir machen irgendwie Aktionen auch zum Thema Nachhaltigkeit, also was Energie und so weiter angeht. Und das ist für mich ganz wichtig, das zu kombinieren und so ein bisschen aus dem Kontext zu reißen, dass es nur um das vegane Thema geht. Und dann funktioniert das sehr gut, weil die Leute dann aufgeschlossen sind, weil sie experimentierfreudiger sind, weil sie es ausprobieren und dann auch objektiv an die Sache rangehen. Dann sagen halt eben, okay, ich lasse mich jetzt drauf ein, wie schmeckt es, wie ist es, wie fühlt es sich an? Und dann erreicht man die Menschen. Aber wenn man jetzt sagt halt, vegan, du musst, forget it.
Du hast also ja, vielleicht kannst du das auch nochmal erzählen. Du hast gestern so eine schöne Geschichte erzählt mit dieser Salatbar. Die dann, wo dann auf einmal vegan.
Ja, das ist, wir haben einfach mal aus Spaß, haben wir in der Uni Darmstadt, da hatten wir eine vegane Woche gemacht und da haben wir das mal ausprobiert. Wir haben einfach mal an die Salatbar, die wir nicht verändert haben, einfach nur vegan rangeschrieben bei den Salaten, die vegan waren. Ein Drittel weniger Umsatz. Und die Jungs haben geschimpft wie die Blöden, ja, warum wir jetzt auch noch an der Salatbar rumfallen. Und wir haben es nicht kapiert, dass ich dann gesagt habe, Leute, wir haben nichts daran verändert. Das Einzige, was wir gemacht haben, wir haben nur da vegan rangeschrieben, was schon immer vegan war. Aber das ist so ein bisschen, ja, die Idiotie des Ganzen. Aber ich sage auch so, es ist aus meiner Sicht auch komplett verständlich. Also wir haben es ja mit Menschen zu tun. Und Menschen sind ja, mein Vater hat immer gerne gesagt, von Grund auf kriminell und faul. Ich weiß nicht, ob alle kriminell sind, aber faul sind wir alle. Ja, kann sich, glaube ich, keiner von uns kann sich da irgendwie rausnehmen. Und in dem Moment ist es natürlich so, dass wenn wir, genauso wie die Köche, unsere Range haben, also wir haben sozusagen die Produkte, wir haben unser Lebensumfeld, wir haben unsere Freunde, wir haben das, wir haben jenes, wir wissen, wo wir gerne Urlaub machen, dann ist es selten das ist halt seltener, dass wir sagen, okay, wir erfinden uns jetzt komplett neu. Wir werfen jetzt alles über den Haufen und sagen jetzt, wir ziehen einfach mal in eine andere Stadt, wir machen was komplett Neues, wir suchen uns einen neuen Freundeskreis und so weiter, weil wir sagen, wir fühlen uns ja wohl in unserem Haus. Und bei den meisten Fleischessern ist genau das Thema bei dem Thema Ernährung. Sie wissen, es schmeckt mir, okay, es fühlt sich nicht gut an, wenn ich zu viel davon esse, aber das ist egal, einen Tag später geht es mir ja wieder gut oder wenn ich einen Schnäppel trinke, geht es mir dann auch gleich wieder gut. Und dementsprechend haben sie sich sozusagen in ihrer Wohlfühlzone ja einfach festgesetzt. So, wenn wir jetzt kommen und sagen, okay Leute, ihr solltet mal darüber nachdenken, etwas zu verändern. Es ist in dem Moment halt so, dass sie genau wissen, ja, wir wissen, dass wir es sollten, weil wir fühlen uns ja nicht gut. Wir wissen, was wir verursachen, aber wir haben keine Lust. Wir wollen das nicht, weil wir Angst davor haben, wie unser Umfeld darauf reagiert, weil wir Angst davor haben, weil wir nicht wissen, was dann noch kommt oder was wir essen können. Und das ist sehr spannend, dass dann halt die Menschen eher anfangen zu tottern. Ja, die sind dann eher so, ja nein, ihr Veganer. Und versuchen dann irgendwelche Argumente, meist Bildargumente zu finden, um es nicht zu machen. Und das ist halt sehr spannend, das ist eine normale Psychologie. Und deswegen bin ich, was sowas angeht, auch total entspannt. Also ich nehme die Leute noch gerne in den Arm und sage so, ja, du musst doch. Ja, aber das Schöne ist, dass ich jetzt bei dir einen Impuls gesetzt habe und du wirst über das Thema immer mehr lesen, immer mehr nachdenken und ich bin mir sicher, dass du in ein, zwei Jahren auch einen Schritt in die richtige Richtung machen wirst.
Ja, absolut. Ich meine, es tut sich ja auch ganz viel. Also ich meine, man kennt das noch von so manchen schlechten Kochsendungen, wenn die dann irgendwie, wenn einer von drei Köchen Restaurants testen, einer dann mal was Vegetarisches bestellt und bekommt dann irgendwie halt nur die Beilagen, also und dann auch am besten noch so TK-Gemüse, irgendwie lieblos gekocht.
Wie hieß das immer? Reis mit Scheiß oder Nudeln mit Tomatensauce?
Ja, genau. Nein, da hat sich ja schon wirklich viel getan. Also es gibt auch jetzt, ich komme mehr so ein bisschen nur vom Land, es gibt super Pizzerien auch, also eben auch wenn man Fastfood mag, es gibt so super Läden, es tut sich ja wirklich viel. Aber mein, wenn man dich so erzählen hört, man merkt auch, dass das halt schon richtig Arbeit ist. Also ich meine, das ist ein Fulltime-Job, ja, auf jeden Fall.
Ja, klar, aber das ist ja auch was ich gerne mache. Ja. Also es ist für mich so, viele haben mich immer gefragt, wie ich das überhaupt schaffe mit dem Pensum und so weiter und so fort, mit den ganzen Sachen, wo ich für mich immer gesagt habe, ich bin Tierrechtler. Ich bin Tierrechtler von der ersten Minute an. Ich habe es nur der Tierrechte wegen gemacht. Und ich habe es festgestellt, ich kann bei Demos sehr gut mit Leuten umgehen. Aber was viel mehr funktioniert, ist halt eben was Geiles zu kochen. Ja. Weil den Leuten die Argumente um die Ohren zu hauen, die sie ja alle kennen, hat für mich keinen Sinn. Also ich muss den Menschen nicht erklären, was mit Tieren gemacht wird, weil jeder weiß es. Ja, genau. Es wird zwar immer wieder verdrängt, aber jeder weiß es. Ja. Was sie aber nicht wissen, ist, wie geil, wie lecker, wie abwechslungsreich die vegane Küche sein kann. Und ich denke mal, wenn wir über das Thema Ernährung, über das Thema Rohstoffe, über das Thema halt geilen Geschmack, dann sozusagen die Leute erreichen können, haben wir eigentlich das Maximum erreicht, weil wir in dem Moment den Leuten wirklich diesen Impuls geben, darüber nachzudenken, ob das wirklich sinnvoll ist auf Grundlage des Geschmackes, der ja eben nicht vom Fleisch dominiert wird, dann sozusagen die Tiere zu töten und in dem Moment auch diese Probleme zu verursachen, die wir heutzutage haben. Und was ich immer sehr schön finde, also ich weiß nicht, ob ihr dieses Video kennt, but Nature Speaking oder wie das heißt, mit Julia Roberts zum Beispiel. Ich finde diese Videos halt sehr, sehr geil, weil bis jetzt hieß es immer, wir zerstören unsere Natur. Wir zerstören unsere Welt. Machen wir doch gar nicht. Also wir könnten machen, was wir wollen. Wir würden diese Welt nicht zerstören. Also das schaffen wir Menschen gar nicht. Also wir schaffen es nicht, die Erde zu zerstören. Das Einzige, was wir schaffen, wir zerstören uns selbst. Und das ist so das Interessante, was man den Menschen wirklich vor Augen halten sollte, dass wir unsere eigene Existenzgrundlage zerstören. Der Natur ist es scheißegal. Also die Natur hat auch weitaus schlimmere Katastrophen überlebt wie den Menschen. Ja, also da kann auch weitaus mehr passieren und das ist der Welt völlig egal, das ist der Natur völlig egal, sie erfindet sich neu, erfindet neue Spezies, vielleicht sind die sogar intelligenter als wir Menschen, was ja auch nicht schwer ist, aber der Punkt ist in dem Moment, ist so, der Punkt in dem Moment ist, dass wir uns selbst zerstören und das müssen wir Menschen auch irgendwann mal verstehen mit unserem Konsumverhalten, was wir anrichten und das ist sehr interessant, dass wenn man mit Menschen redet, auch gerade was generell den Konsum angeht, dass man die Menschen heutzutage viel, viel einfacher erreicht als vor 20 Jahren. Also wo ich angefangen habe vor 23 Jahren, das Thema vegan, das Thema Konsum, das Thema Nachhaltigkeit, das war kein Thema. Also das war nie irgendwie ein Problem gewesen. Die Leute haben es gemacht, weil es gab halt nie diese Informationsflut, die es heutzutage gibt. Und heutzutage ist es aus meiner Sicht viel einfacher geworden, den Menschen zu erreichen. Ich hätte auch nie gedacht, dass ich mal auf einer Messe stehe oder dass überhaupt das Thema, wie du so gesagt hast, in jedem Restaurant publik ist, in jedem Supermarkt gibt es vegane Produkte. Jeder Mensch weiß, was das vegane Thema bedeutet. Und das ist einfach unsere Chance, dass wir jetzt wirklich die Möglichkeit haben, auf das Thema einzugreifen. Und was ich zum Beispiel, du hast ja auch mein neues Buch angesprochen, was für mich ganz, ganz wichtig ist, dass wir jetzt eben die Menschen erreichen, die das in der Hand haben. Und ich sage ehrlich, wir selber haben es auch in der Hand, aber nicht mehr so in der Hand. Sondern was halt wichtig ist, dass die Menschen, die nachkommen, also die Kinder, die ungeborenen Kinder, dass die sozusagen auf das Thema wirklich fokussiert werden, dass die erfahren, was unser Konsum bedeutet und vor allen Dingen, dass wir unsere Kinder, unsere Nachfahren nicht schon von vornherein krank machen, was heutzutage halt eben tagtäglich halt mit dem Nahrung oder mit der Nahrung, mit der Informationsflut, mit dem Konsum, den wir heutzutage haben, was wir einfach machen. Und das ist ganz wichtig, dass wir genau da anfassen, eben, dass wir unsere Kinder wirklich gesünder wieder ernähren, dass wir bewusster mit dem Thema umgehen und vor allen Dingen auch ehrlich gegenüber unseren Kindern sind, weil oftmals wird das gesagt, warum soll ich denen das erklären, was ein Tier ist? Man kann einem zweijährigen Kind erklären, was Fleisch bedeutet und das zweijährige Kind kann für sich selbst entscheiden, ob es das möchte oder nicht. Aber es hat schon wieder mit der Wohlfühlphase zu tun.
Ja, vor allem, ich glaube, da hast du ja mit mehreren Sachen zu kämpfen. Du hast mit der Wohlfühlphase zu tun und du hast natürlich auch noch mit den Eltern zu tun, die natürlich für ihr Kind das...
Wohlfühlphase.
Oh, siehst du, wohl, er hat sich schon akklimatisiert. Natürlich auch mit den Eltern zu tun, die ja natürlich von Grund auf für ihr Kind natürlich das Beste wollen. Das ist ja grundsätzlich erstmal keine Frage. Aber was glaubst du so, liegt das dann, ist das eine Mischung aus dieser eigenen Blase, in der man lebt und auch so ein bisschen diese, ich meine, gerade bei diesem Thema Kinderernährung wird ja meiner Meinung nach, jetzt bin ich selbst Journalist, aber gehe ein bisschen anders mit dem Thema um, immer diese... Ja, du sagst so schön Bildüberschriften, ich sage immer diese Sommerloch-Überschriften, das wird ja unheimlich immer fokussiert. Also das ist so ein, das ist auch was, was ich nie verstehe. Es halt, man liest immer mindestens einmal im Jahr in allen möglichen Blättern Mangelernährung, weil Mutter Kind vegan ernährt hat und so weiter. Ich lese aber nie, 30.000 Kinder haben irgendwie mehr Diabetes oder werden immer jünger, weil die Müllermilch keine Milch ist, sondern Zucker hat und selbst wenn es Milch wäre, wäre es auch Schrott. Also das wird ja extrem, also gerade, also vegane Ernährung wird eh so aufs Korn genommen, aber das Thema wird ja dann nochmal so richtig aufs Korn genommen.
Ich glaube, ja, das ist immer sehr spannend. Man sollte mal
hinterfragen. Halt mit so einem Tunnelblick halt, ne?
Naja, die Frage ist ja, wer schafft diesen Tunnel?
Ja.
Also vor, glaube ich, 7 oder 8 Jahren hatte ich mal gelesen gehabt, dass in Deutschland 850 Millionen Euro für Werbung der Fleisch- und Milchindustrie ausgegeben wird. Im Gegensatz hatte die Bundesregierung 80 Millionen, also gerade mal ein Zehntel ausgegeben, um sozusagen auf eine gesündere Ernährungsweise, was nicht bedeutet vegan, sondern einfach halt eben gesündere Ernährungsweise, so viel Geld haben die ausgegeben, um dagegen zu steuern. Also da merkt man auch dieses Unverhältnis und natürlich hören wir das immer mehr. Wir hören natürlich auch Blödsinn, ja, wie, oh Gott, da wurde ein veganes Kind oder ein Kind von Veganern mangelernährt. Da muss ich jetzt ehrlich mal sagen, wie viele Kinder haben wir, die mit Fleisch eine Fettsucht haben, die Diabetes haben, die Gicht haben, das die andere haben. Eben, ja. Aber das ist halt der Punkt. Das wird natürlich nicht von der Milch und von der Fleischindustrie finanziert. Natürlich versuchen die ihre Schiffchen oder ihre Schäfchen ins Trockene zu bekommen, versuchen natürlich Geld damit zu machen. Und das natürlich hat Milliarden Umsätze. Und da ist der ganz große Knackpunkt. Wir haben natürlich eine massive Industrie, die am Anfang uns komplett belächelt hat. Also am Anfang haben sie uns ignoriert, dann haben sie uns belächelt, jetzt haben sie Angst. Und ich muss ehrlich sagen, jeder negative Beitrag über vegan, ich feiere den. Ich feiere den ohne Ende, weil das ist einfach der größte Bullshit. Ja? Und das zeigt einfach diese Ohnmacht dieser Industrie. Das zeigt einfach, wie weit das vegane Thema wirklich halt eben auch in dieser Industrie angekommen ist. Und das Schöne ist, dass meist auch eben die Industrie, die so eine Artikel finanziert, auch meist eine vegane Linie in ihrem Sortiment haben. Also dieser Irrsinn dieser Industrie ist halt super geil. Und das macht einfach auch Spaß, dass wir als wirklich als Konsumenten es in der Hand haben, wirklich so eine großen, also nur großen Unternehmen, die auch in der Wirtschaft, aber auch in der Politik verflochten sind, wirklich so zu schädigen, dass sie Angst haben. Und das ist halt so für mich immer so meine Tierrechtsarbeit oder meine Arbeit, dass ich sage, über den Geschmack, über das Kochen, über die Ernährung kriegen wir eben auch solche Probleme gehandelt.
Politik ist da ein gutes Stichwort. Ich meine, ohne dass wir politisch werden wollen, ich frage mich immer...
Wollen wir nicht?
Nein, wollen wir schon, aber wir haben unsere Meinung und da sind wir auch absolut d'accord, was das alles angeht. Aber ich frage mich immer, also wie lange muss das noch gehen? Also muss dann jetzt vielleicht erstmal von irgendeinem Bundestagsabgeordneten vielleicht mal wirklich, ohne dass es jemand wünscht, in der Familie jemand krank werden mit einer Antibiotikaresistenz im Krankenhaus. Also kapieren wir es denn immer erst dann, wenn es zu spät ist? Oder
ja.
Ist einfach...
Also ganz klares Ja.
Ja.
Es ist wirklich so, bei den meisten ist es ein ganz klares Ja und wir haben auch die Thematik, es wird auch bald zu spät sein.
Ja, also weil das meine ich ja, selbst wenn wir jetzt mal die Ethik, die uns natürlich wichtig ist, wenn wir die jetzt mal bei der Politik außen vor lassen, obwohl auch im Tierschutzgesetz drinsteht, es darf keinem Wirbeltier ohne vernünftigen Grund Schaden zugefügt werden. Und die Frage ist natürlich, ist es ein vernünftiger Grund, hier zu schlachten? Da sagen viele ja. Dann sage ich, ist es ein vernünftiger Grund, ein Tier zu schlachten, in eine Auslage, in eine Frischfleischtheke zu legen und 30% davon jeden Abend wegzuschmeißen? Das ist ja mal die ethische Sache, aber da kommt ja auch noch diese Ressourcenverschwendung dazu. Also da wird ja wirklich ein Wahnsinn von Futter, Wasser, Energie verschwendet für Müll. dann wird damit noch ein Tierleben, also ein Leben quasi geschändet oder mehrere Millionen Leben davon geschändet. Aber spätestens bei der Politik müsste doch dann dieser Umweltgedanke kommen. Weißt du, die Nitratwerte steigen immer mehr, die Wasserwerke beklagen sich, dass die das Wasser nicht mehr sauber kriegen. Gut, Klimawandel ist der eine so, der andere so. Viele sagen, die nächsten Flüchtlingswellen kommen eben mit dem Soja-Raubbau und so weiter. Spätestens da müsste doch da eigentlich mal jemand wenigstens einer oder zweimal vernünftig werden. Aber
müssten, ja, nein. Also ich versuche es immer so zu erklären. Es ist so ein bisschen in der Politik so, dass viele Politiker eine wunderbare Ideologie haben, aber nur bis zu einem bestimmten Zeitpunkt, an dem sie sozusagen in der Karriereleiter nach oben klettern wollen. Spätestens wenn sie das vorhaben, müssen sie sich leider mit ihrem Kopf in bestimmte Ärsche von bestimmten Industrien halt eben bewegen, weil ansonsten kriegen sie halt eben nicht den Background, sie kriegen nicht das Geld, sie kriegen nicht die Unterstützung. Und da fängt die ganz große Problematik an. Wenn wir zum Beispiel gucken, es gibt genug Berichte zum Beispiel über Tönnies. Es gibt genug Berichte über die Osteuropäer, die Tönnies einschleust, denen sie die Pässe wegnehmen, die sie sozusagen versklaven. Ja. Es ist scheißegal, weil Tönnies ist der größte Arbeitgeber in der Region, ja, der größte Eintreiber von Steuern. Und in dem Moment wird er vom Stadtrat, er wird vom Landrat, er wird vom Veterinäramt, wird er geschützt, damit sozusagen die Existenz dieses Unternehmens, die natürlich sehr viel Geld in die Kassen schleust, nicht kaputt geht. Und da fängt es einfach an. Das sind halt ganz viele Menschen, die einfach nur geldgeil sind. Denen ist das Lebewesen, ob Mensch oder ob Tier oder Natur, völlig egal. Und das ist halt die große Problematik. Da brauchen wir beide nicht darüber reden, was Ethik und Moral bedeutet. Brauchen wir nicht darüber reden, ob die Menschen das eigentlich kapieren müssen,
ja,
oder nicht.
Genau.
Geld regiert die Welt und das ist das ganz große Thema in der heutigen Konsumgesellschaft. Ja, also ich sage ja immer ganz gerne am Ende, dass ich es nicht erleben möchte, dass mich mein Enkel irgendwann mal fragt, du, warum habt ihr früher die Welt aufgefressen? Und wir werden auf jeden Fall dahin kommen. Und es gibt gar keine Frage mehr, ob wir es können oder nicht. Wir können es nicht mehr. Wir sind mit allen Themen ganz, ganz knapp kurz davor, wirklich halt einen Punkt zu überschreiten, dass wir sozusagen das Ganze nicht mehr umkehren können. Und wir werden es nicht mehr erleben. Also deswegen müssen wir es ja auch nicht machen. Also wir müssen uns ja nicht verändern. Bei uns erreicht es nicht. Ja? Vielleicht unsere Kinder, unsere Enkelkinder vielleicht auch nicht. Aber die danach werden massive Probleme haben. Und das ist halt so ein Punkt, wo der Mensch halt sehr egoistisch ist. Auch von der Industrie, von den Medien, von der Gesellschaft sehr egoistisch erzogen wird. Und genau das ist der Punkt, wo wir jetzt anfangen müssen, den Kindern wieder Werte beizubringen. Werte in Form von einfach halt Gemeinschaft und Werte in Form von halt, was eine Wertigkeit eines Produktes angeht.
Ja. Also und auch von Arbeit, faire Produktion. Also
du, faire Arbeit, also alles. Also guck dir mal unser Schulsystem an. Was macht unser Schulsystem? Unser Schulsystem stärkt die Schwächen, ja, aber nicht die Stärken. Das ja, bedeutet, das stimmt, wir versuchen ja eigentlich in unserem Schulsystem einen Einheitsbrei herzustellen. Ein Einheitsmensch, der alles kann, der schön in die Gesellschaft integriert werden kann. Mein Ansatz wäre eigentlich in dem Moment wirklich die Stärken zu schulen und in dem Moment wirklich zu sagen, welches Individuum hat welche Stärke und wie können wir diese Stärke sozusagen für das, also für das gesellschaftliche Wohl nutzen. Und das ist halt die ganz große Thematik, dass die Industrie daran kein Interesse hat. Sie hat kein Interesse an Menschen, die selbst denken, die selbst irgendwelche Ideen haben. Also allein als Selbstständiger merkt man das doch. Werde selbstständig und du hast eigentlich, du wirst, dir werden nur Steine in den Weg geworfen von jedem Unternehmen oder von jeder behördlichen Unternehmung und so weiter, was wir an Steuergeldern zahlen müssen. Das ist einfach unnormal. Und das ist einfach so der Punkt, es wird von der Gesellschaft, vom System gar nicht erwartet, dass du selbst denkst, sondern füge dich schön ein, mache das, was sozusagen alle machen und dann kannst du wohl und in Frieden leben. Und das ist für mich halt so der Punkt, wo ich sage, dagegen müssen wir vorgehen.
Und aber ich meine, wir wollen jetzt natürlich euch auch nicht hier weggehen lassen und wollen schwarz malen, sondern wir wollen jetzt eben auch mal gucken. Wir haben ja die Möglichkeit dazu. Das heißt, wir haben, was Politik angeht, die Möglichkeit der Wahl. Wir haben, was uns selbst angeht, die Möglichkeit, uns in jeder Sekunde verändern zu können, unseren Horizont erweitern zu können. Aber ich denke, und da bin ich mit dir auch absolut konform, das Vorleben, also ich meine, ich selbst, ich habe keine Kinder, aber versuche natürlich in meinem Umfeld trotzdem irgendwie mich irgendwie da so ein bisschen mit einzubringen, ohne zu missionieren. Ich hasse ja dieses Wort, weil das eh Blödsinn ist. Aber wir haben ja die Möglichkeit, des Vorkochens. Du hast auch bei diesem Mensa-Projekt, das muss man vielleicht nochmal kurz sagen, das ist immer eine ganze Woche. Oder 5 Tage, wie ist das mit dieser Vegan Taste Week?
Genau, die Vegan Taste Week ist ja eine Aktion der Albert-Schweitzer-Stiftung. Genau. Und da wird versucht, halt eben auf das Thema über eine Woche halt eben hinzuweisen, genau, und mit Aktion zu belegen, dass man halt sagt, man hat mal einen Infostand, dann hat man am nächsten Tag mal einen Vortrag, dann kocht man halt mal gemeinsam und so weiter. Und da gibt es ganz verschiedene Ansätze.
Genau.
In der Regel bin ich 2 Tage in einem Unternehmen, die sozusagen das Highlight ist ein Aktionstag. Mhm. Der erste Tag ist eine Theorie, wo ich den Köchen wirklich zeige, wie sie Sachen machen können und warum sie es machen sollten. Und am 2. Tag gehe ich mit den Köchen in die Küchen und koche für diesen Aktionstag, um den Köchen auch zu zeigen, wie kommt das überhaupt beim Kunden an? Also warum sollen sie das überhaupt kochen? Und das ist das Schöne, wenn dann sozusagen ein positives Feedback wiederkommt. Ja. Und dementsprechend, ich mache eine Woche, ich kann auch einen Monat, ich kann auch 1 Tag oder 2 Tage. Es kommt immer auf das Unternehmen drauf an. Deswegen ist für mich auch ganz, ganz wichtig, die Bedürfnisse des Unternehmens zu erfahren. Also was wollen sie, wie wollen sie hingehen? Die einen wollen wirklich halt ein komplettes Sortiment übernehmen. Die anderen sagen halt eben, wir möchten komplett vegan werden. Die nächsten sagen, okay, wir wollen jeden 2. Tag mal eine Aktion machen. Und das ist immer sehr unterschiedlich, wie dann sozusagen die Unternehmen auf irgendwas reagieren.
Aber ich meine, das ist ja natürlich ein toller Impuls, wenn dann natürlich auch so, wie du eben gesagt hast, so mit die Fließbandarbeiter, wo die dann irgendwann merken, die Leistung ist da. Ich meine, das ist ja das, wo wir letztendlich noch
hin wollen. Ein Beispiel. OKE ist ein Unternehmen, ein mittelständisches Unternehmen mit knapp 4000 Mitarbeitern aus Osnabrück. Und die hatten früher eine ganz normale Kantine gehabt, einen externen, der hat sozusagen gecatert, sehr viel Convenience-Produkte, dann gab es Softdrinks, da gab es halt eigentlich wirklich, sie hatten so, glaube ich, um die 80-85% nur Convenience. Dann hat der Firmenchef, der Geschäftsführer und Inhaber, hat gesagt, da muss ich was ändern, weil der Krankheitsstand so exorbitant hoch ist. Er hat dann gesagt, okay, wir werden jetzt ein komplett neues Gebäude bauen. Er hat ein Gebäude gebaut, hat in dem Gebäude eine neue Kantine integriert, eigene Mitarbeiter reingestellt, die gekocht haben. Convenience-Anteil 5%. Hat alles Softdrinks rausgeschmissen, hat überall im ganz kompletten Objekt hat er Wasserspender hingestellt. Dann hat er dort einen Spinningraum gehabt, er hat einen Fitnessraum gehabt, einen Ruheraum gehabt. Er hat in dem Moment auch Ärzte, also einen Arzt gehabt, der jedes Mal, wenn ein Mitarbeiter einen Blutwert haben wollte, also seine Blutwerte checken lassen wollte, konnten die dorthin gehen. Wenn sie Probleme hatten, konnten sie dorthin gehen. So, dann wurde auch jeder neue Mitarbeiter...
Und der Arbeitgeber hat das bezahlt?
Ich komme darauf. Dann jeder Mitarbeiter musste, wenn er neu mitarbeiten musste sozusagen einen Test machen. Fitness und so weiter und so fort. So, und das Spannende an der Geschichte ist, dass er pro Monat 30.000 Euro in dieses Projekt reingesteckt hat. Sozusagen an laufenden Kosten. Weil natürlich halt das Essen war subventioniert gewesen. So, und jeder andere Geschäftsführer hat einen Vogel gezeigt. Nach 2 Jahren...
Sagen, ich würde es schon mal als Investition titulieren.
Nach 2 Jahren hat er einen Schnitt gemacht, hat gesagt, passt mal auf, ihr Lieben. Erster Punkt ist... Die Mitarbeiterzufriedenheit ist exorbitant hoch geworden. Dann habe ich den Krankheitsstand um 8 Prozentpunkte minimiert. So, dann ist natürlich der Punkt, was er mir auch vorgerechnet hat, jeder neue Manager in der Fluktuation, den er neu einlernen muss, kostet ihn 250.000 Euro. Jeder neue Manager. Weil er muss der Alte, wenn er kündigt, arbeitet er nicht mehr so viel. Ein neuer muss eingearbeitet werden. Bis er die Leistungsfähigkeit erreicht, geht ein halbes Jahr vorbei. So, und er hat nur mit dieser einen Maßnahme, dass er sozusagen seine Ernährung und vor allen Dingen auch die Bewegungsmotivation der Mitarbeiter gestärkt hat, hat er sozusagen die Zufriedenheit gestärkt und hat um ein Vielfaches mehr rausbekommen, als dass er das sozusagen halt eben reingesteckt hat. Das macht Google, das macht Facebook, das machen die ganzen neuen Unternehmen. Und das ist was Schönes, dass in dem Moment eben auch alte Unternehmen wie eben Daimler immer mehr mitkriegen, dass nicht das Produkt das Kapital des Unternehmens ist, sondern dass die Mitarbeiter das Kapital des Unternehmens sind. Und das ist halt etwas, was neu kommt. Das ist etwas, was auch in den nächsten 10, 15, 20 Jahren auch wirklich in den Fokus gerät, dass wir immer mehr dahin gehen, wie können wir unseren Mitarbeitern sozusagen einen guten Arbeitsplatz bieten, dass er sozusagen nicht abwandert zur Konkurrenz, sondern bei uns bleibt und natürlich auch Spaß an der Arbeit hat. Und das ist, glaube ich, auch ein Fokus, auf den wir setzen müssen, dass die Menschen wieder Spaß am Leben haben. Weil ich muss ehrlich sagen, Spaß am Konsum ist sehr kurzweilig. Ja. Man kauft sich was, okay, dann freut man sich mal kurz, aber dann ist es schon wieder vorbei. Und was ich zum Beispiel in meinem Unternehmen immer gesagt habe, wenn jemand kam mit dem Thema Lohnerhöhung, da habe ich auch gesagt, Geld ist kein dauerhafter Motivator. Die Leute sollen lieber darüber nachdenken, wie sie mehr Spaß entwickeln können, wie sie sich mehr entfalten können, wie sie sozusagen halt gucken können, dass sie sich selbst mehr verwirklichen können. Und ich glaube, das ist halt der ganz große Punkt, dass wir schauen müssen, was tut uns gut, wie können wir sozusagen besser mit uns selbst klarkommen, auch mit unserer Umwelt klarkommen. Und da habe ich über das vegane Thema einfach so tolle Ansätze, weil die Menschen halt ein tolles Wohlbefinden haben und in dem Moment auch wissen, warum sie es machen. Und das ist das Schöne dran.
Das ist das, wo wir hinwollen. Das perfekte Schlusswort. Wer jetzt noch mehr von dir wissen will, du bist noch ein bisschen hier. Mhm. Deine Bücher habe ich irgendwie. Ich muss weiß
genau, die sind bei Bianco sind die am Stand. Genau, zwei Bücher sind dabei.
Liegen gesehen, wer dich noch was fragen will und so weiter. Du bist doch hier und bist noch auf der Messe, wenn du den Hund kennenlernen will und so weiter.
Ja, da wo Fanny ist, bin ich meistens auch. Außer wenn sie beim Essen ist.
Ja, vielen Dank für die spontane Nummer.
Danke ist dir, danke euch für eure Aufmerksamkeit. Gibt es denn irgendwelche Fragen? Also habt ihr irgendeine Frage oder so? Okay, dann nicht. Dann ich bin auf jeden Fall noch da und ich freue mich auf euch. Und ich möchte nochmal, da hinten steht er gerade und spielt, glaube ich, an seinem Handy rum. Der liebe, gute Bär. Nochmal einen riesen Dank an den Bär für diese tolle Messe. Und ich glaube, der Bär hat einen riesen Applaus verdient. Für seinen Mut und sein Engagement und natürlich auch das komplette Team, was hier sozusagen sowas auf die Beine stellt. Und ich freue mich darauf, im nächsten Jahr dabei zu sein, weil die Qualität hier ist echt ziemlich hoch, also die Qualität der Menschen und so weiter und so fort. Und ich erfahre das auch von den Ständen, von den Essensständen und so weiter, dass ihr echt geiles Publikum seid. Vielen Dank dafür. Danke.
Mehr Infos über Erik Hübner auf www.lustaufvegan.de.